ARD Sounds.
Wenn nicht heute, wann dann, haben wir uns gedacht, soll einmal Frankreich und seinem Staatspräsidenten Emmanuel Macron der Einstieg in unsere Sendung gebühren. Warum genau, das lösen wir gleich auf. Zunächst aber herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zudem in Nahost. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Dienstag, der 14. Juli. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Der 14. Juli. Nicht nur nehmen wir diesen Podcast genau am französischen Nationalfeiertag auf, also dem Jahrestag des Sturms auf die Bastille. Ein Jahrestag, der mit viel Pomp in Paris und übrigens auch mit Soldaten der Ukraine-Unterstützernationen begangen wird.
Macron machte auch eine ganze Reihe Ankündigungen, die aufhorchen ließen, unter anderem die, dass die für nach einem Kriegsende in der Ukraine gedachte europäische Schutztruppe bereits in den kommenden Monaten gemeinsame Manöver abhalten will.
Ils seront donc déployés dans les pays voisins de l'Ukraine pour valider nos plans de déploiement et démontrer que nous sommes prêts, déterminés et crédibles sur terre, dans les airs et en mer.
Diese Soldaten, so Macron wörtlich, würden in die Nachbarländer der Ukraine entsandt, um zu demonstrieren, dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind an Land, in der Luft und zu Wasser. Astrid, du wirst uns gleich in der aktuellen Lage berichten, dass sich nicht nur um diese multinationale Schutztruppe noch viele Fragen ranken. So sind ja die Ankündigungen der Bundesregierung dazu noch herzlich unkonkret. Mal abgesehen davon, dass wir von einem Waffenstillstand ja weit entfernt sind. In unserem Schwerpunkt heute lösen wir dann ein Versprechen an unsere Hörerinnen und Hörer ein, jenes nämlich, dass wir auch andere Kriege, Krisen und Konflikte auf diesem Erdball nicht vernachlässigen. Dazu gehört der immer wieder als vergessener Krieg bezeichnete Bürgerkrieg im Sudan zum Beispiel. Dazu gehört auch der Sahel mit Ländern wie Mali und Niger, wo bis vor kurzem noch Bundeswehrsoldaten stationiert waren und wo sich Putschregierungen heute von Russland helfen lassen. Und auch das hat in gewisser Weise wieder mit Frankreich als ehemaliger Kolonialmacht zu tun. Und das werden wir vertiefen mit dem Analysten Thomas Schiller, der jahrelang in Mali gelebt hat und der für die Zusammenarbeit mit Afrika und überhaupt global eine nachhaltige Strategie auch zur Sicherung unserer europäischen Handelswege vermisst.
Wir haben das immer so ein bisschen abgetan, uns halt darauf verlassen, dass entweder die Amerikaner es tun werden, also im Zweifel, oder dass es eben schon irgendwie laufen wird. Und es läuft halt dann irgendwann mal nicht mehr. Und diese Debatte müssen wir halt in Europa führen, auch gerade in Deutschland führen. Und die geht eben nicht nur darum, ob wir die Ukraine unterstützen, ob wir im Iran zum Beispiel auf der Seite ja oder nein der USA und Israels mit Blick auf die atomare Bedrohung durch den Iran stehen. Das ist alles eine Debatte, die kann man führen. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, welchen strategischen Blick haben wir denn generell für unsere Sicherheit? Und da geht es eben nicht nur um einzelne Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Ostflanke der NATO mit Blick auf die Ukraine, sondern das ist halt eben umfassend.
Das ganze Interview mit Thomas Schiller bei uns gleich. Vorher aber der Blick auf die aktuelle Lage im Nahen Osten und Astrid zunächst in der Ukraine.
An der Front gibt es, wenn überhaupt, nur wenig Bewegung, Kai. Der ukrainische Generalstab hat berichtet, dass die Schwerpunkte zuletzt in Kramatorsk, Slowjansk und der Umgebung von Kostjantinivka lagen. Die Stadt Kostjantinivka im Osten der Ukraine ist strategisch sehr wichtig und schon seit Monaten stark umkämpft. Russische Truppen sollen hier etwas vorgerückt sein, aber die Stadt nicht eingenommen haben. Noch nicht, muss man wohl sagen, denn es wird erwartet, dass sie in wenigen Wochen Russland in die Hände fallen könnte.
Wenig Veränderungen an der Frontlinie, sagst du, aber die Ukraine hat zuletzt ja vor allem Schlagzeilen mit Drohnenangriffen auf Verbindungen zur russisch besetzten Halbinsel Krim gemacht. Zunächst hat sie Brücken und Straßen ins Visier genommen und geht jetzt einen Schritt weiter.
Ganz genau. Der Plan der ukrainischen Armee, die Strategie ist offensichtlich nun, mit Drohnen Schiffe, insbesondere Tanker, anzugreifen. Vor allem im Asowschen Meer. Das ist ein Nebenmeer des Schwarzen Meeres, das, wenn man auf die Karte schaut, östlich der Krim liegt. Und seit dem 6. Juli sollen die Ukrainer nach eigenen Angaben mindestens 116 russische Schiffe getroffen haben, was sich allerdings unabhängig nicht überprüfen lässt. Aber neben Tankern zielt die Ukraine unter anderem auch auf Frachtschiffe und auf Schlepper. Mit letzterem will sie wohl verhindern, dass Russland beschädigte Tanker in die Häfen schleppen kann.
Das sieht alles nach einer wohl überlegten Taktik aus und was die Ukraine damit bezwecken will, glaube ich, liegt auf der Hand.
Ja, das Ziel ist es, die Versorgung der russischen Armee mit Treibstoff und Logistik, ihre militärischen Fähigkeiten auf der Krim zu stören. Die Menschen auf der Krim, die erleben bereits seit Wochen einen Benzinmangel, stehen Schlange an den Tankstellen. Wir haben diese Bilder gesehen. Und wenn die Ukraine nun nicht nur die Landverbindungen zur Halbinsel stört, sondern auch den Seeverkehr, dann erhöht sie damit natürlich nochmal den Druck auf Russland. Laut Berichten hat Moskau zeitweise und vorübergehend den Schiffsverkehr durch einen wichtigen Kanal gestoppt, was auch Folgen für den Export von russischem Weizen haben könnte. Und die Straße von Kertsch zwischen dem Asowschen und dem Schwarzen Meer, die wurde auch zwischenzeitlich wohl gesperrt. Und das russische Verkehrsministerium hat am Dienstag mitgeteilt, dass es wegen dieser zunehmenden ukrainischen Angriffe möglicherweise Güter, die bisher mit Frachtschiffen über das Asowsche Meer transportiert wurden, dass diese Güter auf andere Verkehrsträger und Routen umgeleitet werden könnten. Die Taktik der Ukraine führt also dazu, dass man sich in Moskau gerade viele Gedanken machen muss, wie man Güter von A nach B bekommt.
Und auch mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur trifft ja die Ukraine Russland empfindlich, weiterhin empfindlich, muss man, glaube ich, sagen.
Das ist ja eine Taktik der Ukraine, die sie schon seit mehreren Monaten anwendet, um der russischen Ölindustrie zu schaden und damit auch eine wichtige Finanzquelle des Kremls zu schmälern. In der Nacht zu Dienstag hat die Ukraine eine Raffinerie in der russischen Teilrepublik Baschkortostan in der Nähe des Uralgebirges angegriffen, 1400 Kilometer von der Front entfernt. Und der Krisenstab der südrussischen Region Krasnodar hat ebenfalls einen Angriff auf eine Raffinerie gemeldet. Auch diese Angriffe haben Folgen für Russland. Die Ölverarbeitung ist, so heißt es, auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren gefallen.
Gleichzeitig aber machen sich ja in der Ukraine selbst die Probleme bei der Flugabwehr weiterhin deutlich bemerkbar, über die wir schon berichtet hatten.
Wir haben ja seit etlichen Wochen immer wieder Bilder von heftigen Einschlägen in verschiedenen ukrainischen Städten, auch in der Hauptstadt Kiew gesehen, ausgelöst nicht nur durch russische Drohnen, sondern durch russische Raketen. Am Wochenende sind mehrere Menschen bei solchen Angriffen gestorben und Ukraines Präsident Selenskyj, der hat erklärt, seine Armee habe die meisten Geschosse abgefangen, nur nicht die ballistischen, womit er seiner Forderung, seinem Wunsch nach mehr Unterstützung bei der Flugabwehr nochmal Nachdruck verleiht. Das ist ja ein Wunsch, der auch Richtung USA geht, nämlich nun auch schnell die Lizenz für die Herstellung von Patriot-Flugabwehrsystemen erteilt zu bekommen. US-Präsident Donald Trump, der hatte das ja beim NATO-Gipfel in Ankara in der vergangenen Woche versprochen. Aber in unserer Folge am vergangenen Freitag hattest du, Kai, ja schon die zahlreichen Fragen aufgeworfen, die rund um dieses Versprechen bestehen. Vor allem die nicht ganz unwesentliche, ob Trump tatsächlich zu seinem Wort steht. Doch selbst wenn er das täte, sagen viele Experten, dass den Ukrainern damit kurzfristig zumindest nicht geholfen wäre.
Das haben ja auch die Verbündeten der Ukraine erkannt und damit sind wir wieder in Paris. Dort hat sich eine neue Koalition zur Raketenabwehr gebildet. Was steckt genau dahinter?
Dahinter stecken 10 Länder, die Ukraine und 9 weitere, darunter Deutschland, Frankreich und auch Großbritannien. Und sie haben ein Bündnis geschlossen, rein defensiv, wie man mehrfach betont hat, das also nur zur Verteidigung Europas gedacht sein soll. Und dieses Bündnis hat das Ziel, ein System aufzubauen, um die Ukraine besser zu schützen, ballistische Raketen dort, aber nicht nur dort, sondern in ganz Europa abzuwehren. Wobei auch betont wird, dass bestehende Systeme nicht ersetzt werden sollen, sondern ergänzt werden sollen. Und zwar, indem die Verteidigungsindustrien der verschiedenen Länder stärker zusammenarbeiten sollen.
Wobei die Ukraine ja bereits an einem eigenen System namens Freya arbeitet. Freya übrigens ist in der altnordischen Mythologie die Göttin der Liebe, der Schönheit und des Frühlings. Ich habe jetzt mal nicht weiter recherchiert, ob dieser Zusammenhang bewusst hergestellt werden soll. Jedenfalls kann man sagen, Freya, das ist eine kostengünstige und leistungsfähige Alternative, jedenfalls soll sie das sein, zum US-amerikanischen Patriot-System.
Genau, und auch diese neue Initiative soll den Namen Freya tragen. Zelensky hat dazu gesagt, die Flugabwehrrakete, die in der Ukraine hergestellt werde, die sei nur ein Teil des benötigten Systems. Freya sei ein gemeinsames Projekt, das im Interesse ganz Europas liege und an dem auch Firmen zum Beispiel aus Deutschland wie Diehl Defence oder MBDA beteiligt seien.
Gemeinsam können wir diese Rakete und dieses System in den nächsten 12 Monaten in großem Umfang bauen. Freya kann die bestehende Lücke schließen, bleibt erschwinglich und ermöglicht es Europa im Laufe der Zeit, sich mit einer neuen Raketenabwehrfähigkeit auszustatten und gleichzeitig denjenigen weltweit, die Schutz benötigen, ausreichende Raketenabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Dies ist ein historischer Tag für uns alle. Davon bin ich überzeugt.
12 Monate, nennt Zelensky, das klingt sehr optimistisch. Einen konkreten, sehr detaillierten Zeitplan, den gibt es noch nicht oder zumindest kennen wir den noch nicht.
Aber Zelensky kann, Astrid aus Paris, mehr als nur diese eine Vereinbarung mitnehmen.
Nämlich auch die Erlaubnis von Frankreich, französische Marschflugkörper, Präzisionsbomben und Flugabwehrraketen zu produzieren. Dafür hat die Ukraine die entsprechenden Lizenzen bekommen. Und sie hat außerdem 16 französische Rafale-Kampfjets bestellt. Die sollen spätestens 2029 einsatzbereit sein.
Jetzt hatte ich eingangs schon die von Frankreichs Staatspräsident Macron angekündigten Manöver dieser geplanten europäischen Schutztruppe für die Ukraine erwähnt, aber hatte auch Fragen aufgeworfen, die sich damit verbinden.
Es ist noch gar nicht klar, wer sich an diesen Manövern beteiligt, wann sie konkret stattfinden und wie der Beitrag Deutschlands aussieht. Das hat Bundeskanzler Merz auch in Paris offen gelassen. Er hat dort auch erneut an Russlands Präsident Putin appelliert.
Und unsere Botschaft an Russland lautet daher, es wird Zeit, an den Verhandlungstisch zu kommen. Es wird Zeit, sich auf einen Waffenstillstand zu verständigen. Es wird Zeit, das unnötige Blutvergießen in der Ukraine zu beenden.
Es wird Zeit, aber in Sicht ist ja ein solcher Waffenstillstand noch nicht. Jetzt ging es nicht nur in Paris um die Ukraine und um Russland, sondern auch in dem uns beide ja sehr gut bekannten Brüssel, wobei sich die EU-Außenminister nicht auf das 21. Sanktionspaket gegen Russland einigen konnten. Erklär uns nochmal genau, warum.
Es ist ja bekannt, dass immer um neue Sanktionspakete gerungen wird. Das hat auch immer viel mit nationalen Interessen zu tun. Jedes Land versucht, wirtschaftliche Nachteile für sich möglichst zu verhindern. Und da gibt es das sehr plakative Beispiel mit dem russischen Fisch. Der stand auf der neuen Sanktionsliste. Einige Länder, aber Deutschland auch, hatten da Vorbehalte. Und zwar, weil sie Sorge vor den Konsequenzen hatten in Deutschland für die Arbeitsplätze, Industrie, aber auch für diejenigen, die gerne Fischstäbchen oder Schlemmerfilet essen und möglicherweise künftig darauf verzichten müssen. Insgesamt kann man sagen, war der Widerstand gegen Fisch auf der Sanktionsliste so groß, dass er am Ende nicht mehr Teil des Sanktionspaketes ist. Es gibt allerdings auch noch andere Differenzen, die betreffen zum Beispiel die Ölpreisobergrenze. Und von daher ist im Moment unklar, wann genau dieses 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet werden kann.
Die EU hat aber Sanktionen gegen 4 russische Einrichtungen und gegen mehrere Personen verhängt, unter anderem vom russischen Geheimdienst. Erklär uns nochmal, was es genau damit auf sich hat.
Die EU und auch Großbritannien machen Russland für schwere Cyberangriffe gegen staatliche Stellen in mehreren europäischen Staaten verantwortlich. Konkret für das Eindringen in Regierungsnetzwerke und für Sabotageakte gegen kritische Infrastruktur. Auch Deutschland ist davon betroffen. Es werden aber keine konkreten Beispiele genannt. Aber deshalb hat man nun diese Sanktionen verhängt und Deutschland und andere Länder haben die jeweiligen russischen Botschafter einbestellt. Auch die NATO hat reagiert, hat mit Konsequenzen gedroht und will Cyberbedrohungen, so hieß es, entgegentreten. Und auf der anderen Seite hat die russische Botschaft in Deutschland deutliche Kritik geübt und all diese Vorwürfe erwartbar zurückgewiesen. Und der Botschafter hat behauptet, die in der Erklärung der EU enthaltenen Mutmaßungen seien einmal mehr durch keinerlei Beweise untermauert.
Jetzt bereitet seit langem neue Sanktionen gegen Russland ja auch der US-Senat vor. Vergangene Woche haben einflussreiche Senatoren mitgeteilt, sich mit dem Weißen Haus, also der US-Regierung mit Donald Trump, auf neue Sanktionen gegen Russland verständigt zu haben. Kommt auch nicht zum ersten Mal die Ankündigung. Und einer, der diese Erklärung unterzeichnet hatte, war der Republikaner Lindsey Graham. Der ist, Astrid, am Wochenende überraschend verstorben.
Wirklich überraschend. Also da haben viele überhaupt nicht mit gerechnet, zumal er gerade erst aus Kiew in die USA zurückgekehrt war. Graham galt als ein wichtiger Unterstützer der Ukraine und lange Zeit als ein Gegner von US-Präsident Trump. Im Wahlkampf 2015 hat er den als ungeeignet für das Amt des Präsidenten bezeichnet. Allerdings hat sich das Verhältnis der beiden in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Graham war nicht nur einer der einflussreichsten Senatoren, sondern auch ein wichtiger Verbündeter von Donald Trump. Wenngleich, muss man auch dazu sagen, außenpolitisch war anders unterwegs als die MAGA-Bewegung. Denn Graham stand für eine interventionistische Politik, warnte vor Putin und versuchte auch Trump für Ukraine Hilfe zu gewinnen. Und Ukraines Präsident Zelensky, der hat Graham dann auch einen wahren Verfechter der Freiheit und der Werte, die unser Land sicherer machen, genannt.
Und Lindsey Graham war auch ein Mann, der sich für einen Machtwechsel im Iran ausgesprochen hat, gegenüber dem Regime in Teheran eher eine harte Linie vertrat. Und auch da stand er zu weiten Teilen der MAGA-Bewegung, hat deren Forderung abgelehnt, dass sich die USA doch aus den Konflikten und Kriegen dieser Welt raushalten sollen, womit wir bei der Lage im Nahen Osten wären.
Wo wir von einem Waffenstillstand mittlerweile wieder sehr weit entfernt sind, von einem baldigen Frieden, wage ich es gar nicht zu sprechen. Denn der Konflikt ist wieder voll entflammt. US-Präsident Trump hat im Kongress jetzt auch offiziell mitgeteilt, dass die Kampfhandlungen gegen Iran am 7. Juli wieder aufgenommen wurden. In der Nacht zum Dienstag zum Beispiel haben die USA Luftangriffe auf mehrere Städte im Iran geflogen. Der Iran hat nach eigenen Angaben unter anderem einen US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien angegriffen. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben außerdem Angriffe Irans auf zwei Öltanker gemeldet.
Und Trump hat ja mittlerweile auch gedroht, wieder iranische Atomanlagen anzugreifen, aber Hauptstreitpunkt ist weiterhin die Straße von Hormuz.
Und weiterhin, Kai, gibt es die schon bekannten Widersprüche. Während Donald Trump behauptet hat, die Straße von Hormuz sei wieder für die Schifffahrt offen, hat die iranische Seite am Wochenende erklärt, nee, die Durchfahrt ist bis auf Weiteres verboten. Donald Trump hat nun angekündigt, dass die Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren, wieder gelten soll. Ab geplant Dienstag 22 Uhr unserer Zeit. Und Trump geht sogar noch einen Schritt weiter. Er will nämlich die Straße von Hormuz kontrollieren und mitverdienen. Eine Art Schutzgeld in Höhe von 20% des Frachtwertes kassieren für die sichere Durchfahrt durch diese Meerenge.
Wir werden die Meerenge behalten und sie wahrscheinlich auch verwalten. Wir werden zum Wächter der Meerenge. Vielleicht nennen wir uns den Schutzengel der Meerenge. Und dafür sollten wir eine Entschädigung erhalten. Wenn wir das tun, werden wir entschädigt. Denn die anderen Nationen sind sehr reich. Sie stehen auf unserer Seite. Und man kann von uns nicht erwarten, dass wir das umsonst tun, so wie wir es viele Jahre getan haben.
Interessante Wortwahl, Kai, finde ich. Er sagt nämlich, die Meerenge behalten, wenn man sie noch gar nicht besitzt. Aber gut, Details, wie das alles laufen soll, blieb Trump schuldig. Und so manche sagen schon, mal gucken, ob er das dann überhaupt umsetzt oder ob es, wie so vieles, am Ende im Sand verläuft. Gegenwind bekommt Trump jedenfalls jetzt schon von der UN-Schifffahrtsorganisation. Die sagt, für eine solche Abgabe, wie Trump sie vorschwebt, gäbe es keine rechtliche Grundlage. Und auch Vertreter der Schifffahrtsbranche sind besorgt. Ein solcher Schritt verstößt nach ihrer Einschätzung gegen Völkerrecht.
Und der Iran, wie reagiert der?
Erwartbar. Ein Sprecher des iranischen Militärkommandos sagt in einer Videobotschaft, Teheran werde ein Eingreifen der USA in der strategisch wichtigen Meerenge unter keinen Umständen zulassen. Das verwundert jetzt nicht, wenn man bedenkt, wie bedeutend die Meerenge für den Iran ist als Druckmittel. Die Straße von Hormus sei für das Land wichtiger als Dutzende Atombomben. So hat es der militärische Berater von Irans oberstem Führer Mojtaba Khamenei bezeichnet. Die Frage ist nun, Kai, wie es weitergeht. Donald Trump hält nach eigenen Angaben einen Deal weiterhin für möglich. Allerdings, jetzt mein Gefühl, sieht es im Moment eher nicht danach aus, dass sich da irgendwie mal Ruhe einkehrt im Nahen Osten. Es sieht eher danach aus, dass sich diese gegenseitigen Angriffe fortsetzen und dieser Konflikt sich möglicherweise noch lange hinziehen wird.
Danke, Astrid, für diesen ausführlichen Überblick. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Immer wieder erreichen uns Zuschriften. Wir mögen uns doch bitte neben der Ukraine und aktuell auch Iran und Nahost auch anderen Krisen und Kriegsregionen widmen, womit alle, die das fordern, bei mir persönlich, der hier in Dakar in Westafrika lebe, natürlich offene Türen einrennen. Und oft kommt dann heraus, dass etwa der Sahel, wegen der russischen Söldner in Mali zum Beispiel, wiederum auch viel mit Moskau und Kiew, aber auch mit uns Europäern zu tun hat. Da jetzt der Versuch, einen großen Bogen zu schlagen entlang dem sogenannten Krisengürtel in Afrika von Mali, wo bis Ende 2023 noch in großem Stil die Bundeswehr vor Ort war, über den Sudan, dem Land, in dem sich die derzeit schlimmste humanitäre Katastrophe auf diesem Erdball vollzieht, bis nach Djibouti in Ostafrika, wo zwei deutsche Marineschiffe auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus warten. Das alles wollen wir genauer ergründen mit Thomas Schiller. Er ist Consultant und Analyst mit Schwerpunkt Afrika, hat jahrelang unter anderem in Mali gelebt. Und genau da will ich auch mal beginnen. Ich selbst war öfter in Mali. Es ist das Nachbarland des Senegal, wo ich derzeit zu Hause bin. Jetzt lässt sich Mali seit dem Abzug der internationalen Truppen nicht mit Afghanistan vergleichen, wo er im Eiltempo die Taliban das Land wieder in die Steinzeit zurückführten. Aber positiv entwickelt hat sich Mali ja nun auch nicht. Im Gegenteil, wie würden Sie, Herr Schiller, aktuell die Lage beschreiben?
Also Mali, ja, also es entwickelt sich sicherlich nicht positiv. Das Problem ist aber, dass das schon seit längerem eine Entwicklung ist, die unter anderem zu einem Militärputsch, also eigentlich sogar zu zwei Coup d'État, zu zwei Putschen geführt hat. Also das heißt, so ungefähr diese schlechte Entwicklung in Mali ist auch schon der Fall gewesen, als die internationalen Streitkräfte, also sowohl die UN-Mission MINUSMA wie auch die Ausbildungsmission der Europäischen Union EUTM, wie aber auch die französische Antiterrormission Barkhane noch vor Ort waren. Das ist also keine neue Entwicklung. Jetzt momentan sieht es halt so aus, dass vor einiger Zeit eine Attacke sowohl der Separatisten wie auch der Islamisten gab, die bis nach Bamako, zur Hauptstadt Malis, durchgedrungen sind. Und dort ist unter anderem auch der malische Verteidigungsminister bei dieser Attacke umgekommen. Aber im Grunde genommen, dieses Durchdringen der Aufständischen, das ist auch nichts Neues, dass das bis in den Süden des Landes geht. Das hat sich leider auch in den Nachbarländern, also nehmen wir Burkina Faso oder Niger, auch schon seit längerem so gezeigt. Deswegen, ja, die Lage ist nicht gut, die Lage ist schlecht, und das war sie aber schon seit längerem.
Um das nochmal zu konkretisieren, die Terroristen, die Islamisten, von denen Sie sprechen, das sind ja Al-Qaida nahestehenden, JNIM werden die genannt, und dann gibt es dazu noch die Separatisten, das sind Tuareg-Gruppen.
Die FLA, genau.
Genau, die sozusagen im Norden des Landes eigentlich am liebsten schon lange ihren eigenen Staat haben wollen. Aber kann man nicht sagen, dass trotzdem sich die Lage nochmal zugespitzt hat? Es war ja irgendwie so, dass die Islamisten zum Beispiel Bamako, also die Hauptstadt, insofern ja in Atem gehalten hatten, weil sie Tanklaster angriffen, die die Stadt mit Treibstoff versorgten. Jetzt ist eine wichtige Stadt im Norden, Kidal zum Beispiel, nicht mehr in den Händen der malischen Armee bzw. ihrer auch russischen Unterstützer. Und es gab eben diesen Anschlag in der Hauptstadt, wobei tatsächlich ein Minister getötet wurde. Bedeutet das nicht, dass sich die Lage zugespitzt hat?
Ja, aber wie gesagt, also diese Zuspitzung war halt absehbar. Also jetzt vielleicht, weil Sie ein paar Punkte angesprochen haben. Also das erste ist jetzt der Norden, also Kidal. Also man darf halt nicht vergessen, dass der Norden halt wirklich auch von der Hauptstadt Bamako sehr, 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 sehr weit entfernt ist. Die deutsche Bundeswehr war ja auch in Gao stationiert und auch die UN ursprünglich hatte ja die Aufgabe, eine Art politische Lösung für den Norden Malis abzusichern. Das war ja ursprünglich mal die Idee. Als ich angekommen bin in Bamako, das war 2017, da waren viele Sachen noch relativ in Ordnung, im Verhältnis jedenfalls. Natürlich gab es immer noch die terroristischen Gruppen, die auch nie wirklich zerschlagen worden sind seit der französischen Militäroperation Serval in 2013. Aber das war noch einigermaßen beherrschbar. Das wurde aber damals schon jedes Jahr schlimmer. Also das heißt auch 2018, 2019, 2020. Das hat sich ausgedehnt ins Zentrum des Landes, also in die Region rings um Mopti, Sévaré. Auch damals schon sprach man über mögliche Übergriffe, dass das runter diffundiert, wenn man das so sehen will, Richtung der Küstenstaaten Afrika, also in Westafrika, am Golf von Guinea und auch in Burkina Faso und in Niger war das schon ein großes Sicherheitsproblem. Also ich war noch 2018 im Dreiländereck und das wäre aber schon ein paar Monate später nicht mehr möglich gewesen. Also das heißt, diese schlechte Entwicklung, das kann man nicht darauf zurückführen, dass jetzt sozusagen die UN oder auch die Franzosen abgezogen sind, sondern das war eine Entwicklung, die sich schon länger abgezeichnet hat. Das ist natürlich noch etwas dramatischer geworden. Sie haben die Eroberung von Kidal erwähnt. Ja, Kidal ist gefallen an die Separatisten-Islamisten. Aber auch hier ist die Lage nicht so einfach. Das ist alles etwas unübersichtlich, aber was man halt vielleicht festhalten kann, ist eben, dass dieses sich Ausdehnen der Unsicherheit, könnte man sagen, oder aber dieser Kontrollverlust der Staaten, und das gilt eben nicht nur für Mali, sondern auch für Burkina Faso und Niger, das ist nichts Neues. Das ist jetzt vielleicht noch eine andere Dimension, aber im Grunde genommen ist das ein Trend über die letzten Jahre hinweg.
Jetzt stützt sich ja die Putschregierung in Mali schon seit längerem auf Russland, also auch auf russische Streitkräfte. Die waren ja schon im Land auch parallel zum deutschen, zum Bundeswehreinsatz und zum MINUSMA-Einsatz, also zum Einsatz der Vereinten Nationen. Das waren zunächst mal diese berüchtigten Wagner-Söldner. Die sind mittlerweile dem Verteidigungsministerium in Moskau unterstellt, nennen sich jetzt Afrika-Korps. Ist das Ganze jetzt, wenn Sie sagen, die Lage verschlechtert sich, ist das eine große russische Misserfolgsgeschichte auch in Mali und in der Region?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass das auch international eine gewisse Blamage ist. Also Sie haben das ja mitbekommen, es geht ja nicht nur um Kidal, also das gefallen ist. Also die Stadt im Norden, also die bedeutendste Stadt im Norden Malis, verteidigt unter anderem auch von russischen Beratern im Rahmen des Afrika-Korps. Sondern es gab ja auch noch andere Attacken gegen die russischen Soldaten, die dort vor Ort sind. Sie haben richtigerweise gesagt, das ist nicht mehr Wagner, das ist jetzt das Afrika-Korps. Und die waren auch sehr spektakulär. Das war schon vor dem Fall von Kidal der Fall. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich nicht gut für die Russen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass vor kurzem, erst ein paar Tage her, die malische Armee zusammen mit Mitgliedern des russischen Afrika-Korps einen größeren Versorgungskonvoi in eine Stadt, ein malisches Militärcamp, das nicht weit von Kidal entfernt ist, durchgebracht haben. Und wenn man dort Medienberichten glauben darf, ist es halt schon so, dass die Russen nach wie vor sehr investiert sind. Also auch zum Beispiel mit Luftstreitkräften, mit Drohnen, versuchen die malische Armee dort zu unterstützen. Und man darf auch nicht vergessen, dass Russland ganz generell in der Region Westafrika sehr aktiv ist. In Togo oder in Burkina Faso gibt es ja eine russische Präsenz und also sozusagen die russische Präsenz bleibt halt bestehen. Darum geht es ja.
Aber Sie haben es ja trotzdem nicht geschafft, diese Länder, Sie haben Burkina Faso, Togo und auch Niger, da auch da waren ja mal deutsche Truppen, zu stabilisieren. Ne? Aber stört das am Ende Moskau gar nicht so richtig, weil es eh nur darum ging, die Europäer in der Region zu ärgern und wenn sie da eines Tages wieder rausfliegen, dann fliegen sie eben wieder raus oder wie würden Sie das formulieren?
Ich glaube, man muss das in einem größeren Kontext sehen. Also der Punkt ist halt einfach, dass Russland das sehr gut verkaufen kann als Unterstützung von Regierungen, die sich ja selber als anti-westlich positionieren. Also ich erinnere daran, dass zum Beispiel Burkina Faso ja auch andere Regierungen der Region zum Beispiel die diplomatischen Beziehungen mit Frankreich abgebrochen haben und eine sehr panafrikanische, anti-westliche Rhetorik auch gerade in den sozialen Medien betreiben. Und die russische Strategie aber auf dem afrikanischen Kontinent ist halt einfach die, dass man die Regierungen auch unterstützt, die sich ja selber auch positioniert haben als, ja sagen wir mal so, sehr kritisch gegenüber dem Westen und vor allem auch gegenüber Frankreich. Und in dem Moment, wo natürlich Russland jetzt hier weitermacht, und es gibt auch Anzeichen dafür, dass Russland da ja nicht zurückzieht, sondern dass Russland da eigentlich eher amerikanisch-englischen, würde man wahrscheinlich sagen, double down, also so ungefähr das noch weiter vorantreiben will. Also dass es eher darum geht, dass Russland zeigt, mit seiner Präsenz, mit seiner Unterstützung für diese Regierungen in Mali, in Burkina Faso, in Niger, dass es eher darum geht zu zeigen, so ungefähr, wir stehen auf der Seite der panafrikanistisch, antifranzösisch orientierten Regierungen dort. Und das hat natürlich vor allem einen Propagandaeffekt, nicht nur in der Region, sondern weit darüber hinaus. Und die Idee ist schlicht und einfach, dass Russland damit natürlich auch sagen kann oder zeigen kann, dass sie etwas machen, was westliche Staaten immer vermieden haben, wo westliche Staaten versagt haben und wo westliche Staaten als Ausbeuter, als kolonialistische Staaten dastehen. Und wir, die Russische Föderation, stehen halt auf der Seite dieser Regierungen. Das ist eine Strategie, die ja auch in den sozialen Medien sich zeigt. Das zeigt sich auch in den Besuchen. Also vor kurzem war der russische Außenminister Lavrov auch zum Beispiel in Niger. Das ist, wie gesagt, keine einfache militärische, operationelle Strategie. Das ist strategisch, das ist Geopolitik.
Und wo Sie von Geopolitik reden, was würden Sie den Europäern empfehlen? Wie sollen die sich verhalten? Die sind ja jetzt militärisch sozusagen rausgeflogen aus dieser gesamten Region. Was sollte man da tun? Weiter Diplomatie, Entwicklungshilfe oder auch auf kleiner Flamme militärisch weiter präsent sein zumindest?
Ja, nicht. Also der gesamte Westen ist da nicht weg. Also zum Beispiel die Amerikaner, also die Vereinigten Staaten von Amerika, haben nach wie vor auch durchaus Kooperationen auf der Basis der Militärs, also im militärischen Bereich mit diesen Staaten. Also Niger hat zum Beispiel vor kurzem auch wieder Material, also Unterstützung seitens der Vereinigten Staaten von Amerika bekommen. Italien ist als europäischer Staat immer noch in Niger präsent. Sagen wir mal so, der Westen, vor allem natürlich die Europäer, wir treten sehr getrennt auf. Wir haben keine geschlossene Botschaft, sondern wir treten sehr getrennt auf. Jeder macht so ein bisschen irgendwas und hat seinen eigenen Ansatz. Also was ich halt sagen würde, ist, weil Sie gesagt haben, wie sollten wir da jetzt reagieren? Also sollen wir da jetzt den kompletten Bruch machen oder sollen wir die Zusammenarbeit suchen? Das ist ein sehr heikles diplomatisches Spiel. Also es geht vor allem darum, dass wir als Europäer halt zeigen, und zwar unabhängig von den Regierungen, die dort gerade vor Ort sind, dass wir die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten, und da geht es ja nicht nur um diese drei Staaten der sogenannten Alliance des États du Sahel, also der AES, also Mali, Burkina Faso, Niger, sondern dass wir auch darüber hinaus also zeigen, dass wir wirklich als Europäer an einer Kooperation, an einer Partnerschaft auch langfristig interessiert sind, dafür aber auch unsere Bedingungen setzen. Also es kann nicht sein, dass man sozusagen auch im Bereich, weil Sie das erwähnt haben, der Entwicklungszusammenarbeit immer so tut, als wäre da nichts passiert. Also wenn ein Staat mit der Russischen Föderation sehr offensiv zusammenarbeitet, sollte das auch nicht nur im Bereich der militärischen Kooperation, sondern auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit durchaus Konsequenzen haben. Aber die Botschaft muss halt sein, dass wir dort nicht einfach sozusagen die Zelte abbrechen. Und das ist teilweise sehr häufig in Afrika so, dass die Europäer, gerade auch wir Deutsche übrigens, eher zu einer sehr punktuellen und zeitlich befristeten Zusammenarbeit neigen. Und diese strategische Partnerschaft, diese auch auf Kontinuität angelegte Partnerschaft, die fehlt so ein bisschen, ja. Also, und das wäre halt mein Plädoyer. Also, wie gesagt, also Bedingungen ja und durchaus auch Konsequenzen ziehen. Aber es muss halt auch in der Botschaft, auch im Ansatz deutlich werden, dass wir durchaus bereit sind und auch das wollen, eine intensive Partnerschaft mit Afrika, mit allen möglichen Ländern auf diesem Kontinent für unser eigenes, aber auch für das afrikanische Interesse durchaus zu verfolgen. Und das, wie gesagt, also mir fehlt dieser Kontinuitätsaspekt. Also wie gesagt, man muss nicht alles mitmachen, aber die Kontinuität fehlt halt so ein bisschen.
Wo Sie jetzt Afrika erwähnt haben, gehen wir doch ein bisschen weiter Richtung Osten auf diesem Kontinent vom Sahel aus. Es gibt ja einen Konflikt, der vielleicht blutigste Bürgerkrieg derzeit ist auf diesem Globus, der tobt im Sudan. Können Sie uns da auf den letzten Stand nochmal bringen? Ist da irgendwie ein Ende in Sicht in irgendeiner Form?
Also ich habe leider die Befürchtung, dass das noch etwas weitergehen wird. Der Sudan ist halt eben leider nicht so im Fokus wie viele andere Konfliktherde, obwohl es, wie Sie gesagt haben, eine riesige humanitäre Katastrophe ist, was dort passiert. Aber der Bürgerkrieg im Sudan wird ja häufig so geschildert, als würden sich dort, also mit der RSF, also der...
Das sind die Anti-Regierungseinheiten, ne?
Genau, ja. RSF, ja. Und die SAF, also die Sudan Armed Forces, also sie bezeichnen sich als die offizielle Regierung, was auch ein bisschen problematisch ist. So, als würden sich dort zwei große Gruppen gegenüberstehen. Das ist aber de facto nicht der Fall. Beide Seiten operieren mit unterschiedlichen Milizen, die auch die Sache nochmal extrem verkomplizieren, weil es gibt zum Beispiel auch auf der Seite der RSF, also wenn Sie so wollen, Sie haben es genannt, die Anti-Regierungsfraktion des ganzen Bürgerkrieges. Es gibt auch innerhalb der Gruppen, die die RSF unterstützen, zwischen diesen Milizen teilweise sogar Gefechte. Also das heißt so ungefähr, also das sind keine homogene Blöcke. Das ist jetzt nicht so etwas, was man häufig sich so vorstellt, als würden sich dort zwei Kräfte sehr homogen, sehr durchstrukturiert gegenüberstehen, sondern da gibt es unterschiedliche Milizen, die auf beiden Seiten aktiv sind, auf die sich die jeweiligen Anführer stützen. Das ist fluide, also da ändert sich auch immer irgendwie etwas. Und deswegen ist so ein Konflikt, der nicht mit klaren Frontlinien, der nicht mit klaren Ausrichtungen verbunden ist, ist er auch sehr, sehr schwer einzuhegen. Also das heißt, sie haben da auch teilweise dann relativ wenig Handhabe, irgendwie eine Lösung zu finden. Die Lösung wird nur politisch sein. Also ich glaube nicht daran, dass es dort eine militärische Lösung geben wird. Genau aufgrund dieser Zersplitterung ja auch der Akteure, die wir dort haben. Es muss irgendwie etwas geben, was in Richtung einer Verhandlungslösung geht. Aber das Problem ist, das ist alles so verhärtet. Wir hatten vor kurzem jetzt Attacken auf die sudanesische Stadt Al-Obeid. Und ich darf auch daran erinnern, dass heute zum Beispiel, und ich muss das ganz ehrlich gesagt Ihren journalistischen Kollegen sehr hoch anrechnen, dass die New York Times einen Meinungsbeitrag, einen Opinion des Editorial Boards hatte mit dem Titel »Wir dürfen die sudanesische Katastrophe nicht vergessen«. Das ist leider aus meiner Sicht halt häufig der Fall, dass viele Konfliktherde jetzt, seitdem wir so auf die Ukraine schauen und jetzt seit ein paar Monaten auf dem Persischen Golf, dass vieles andere halt nicht so im Fokus steht, wie es eigentlich im Fokus stehen müsste. Nicht nur wegen der Opferzahlen, sondern auch wegen der strategischen Bedeutung, die das für uns in Europa hat.
Stichwort strategische Bedeutung, wo wir auch gerade in Bezug auf Sahel über Europa sprachen. Sollten die Deutschen da irgendwie mehr tun oder fehlt einfach Einfluss in dieser Region oder könnte man zumindest humanitär noch mehr helfen, um der von Ihnen angesprochenen der Katastrophe irgendwie die Spitze zu nehmen?
Also ich würde jetzt mal ganz bewusst dieses humanitäre Thema wegnehmen. Wir reden ja hier in einem Podcast, der sich um Streitkräfte und Strategie beschäftigt. Und ich würde da eher den Fokus legen auf das langfristige Engagement Europas, das wirklich notwendig ist, wenn wir wirklich auch im Sinne einer Partnerschaft mit den Ländern des afrikanischen Kontinents zusammenarbeiten wollen und damit auch vor allem unsere Interessen, also nicht nur die afrikanischen, sondern auch unsere Interessen absichern wollen. Und das geht eben nicht nur mit punktuellen Einsätzen oder mit punktuellen Maßnahmen. Also zum Beispiel eine humanitäre Hilfe für Sudan wäre sicherlich zwingend notwendig. Also auch das europäische Engagement im Bereich der humanitären Hilfe wäre dort sicherlich zwingend notwendig. Aber das ist ja dann wieder nur punktuell zeitlich begrenzt auf einen bestimmten Konflikt. Und wir müssen halt mal schauen, dass wir wirklich einen strategischen Ansatz haben und eine belastbare Strategie entwickeln, was wir eigentlich in der Zukunft mit unserem Nachbarkontinent, wie wir dort zusammenarbeiten wollen. Und das geht ja weit über diese humanitäre Katastrophe im Sudan hinaus. Also ich erinnere daran, dass militärische Konflikte, auch Bürgerkriegssituationen in der Regel entweder politisch oder militärisch gelöst werden. Also in der Regel meistens politisch. Die militärische Lösung hatte ich ja gerade angesprochen, im Sudan sehe ich jetzt momentan nicht. Aber es wäre ja ideal, wenn man zum Beispiel zu einer politischen Lösung kommt. Und um eben auch das Leiden der Bevölkerung zu beenden. Und das Problem ist halt, dafür braucht es aber für uns als Europäer einen wirklichen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Plan, aber einen strategischen Ansatz. Wollen wir das überhaupt? Wollen wir uns engagieren dort? Also die externen Akteure im Sudan sind vielfältig. Das reicht von Akteuren aus, also Staaten aus dem Persischen Golf bis hin zu Russland, bis hin zur Ukraine, bis hin zu vielen afrikanischen Staaten. Das ist nicht so einfach. Und das kostet halt auch dann für Europa eine gewisse Energie. Und was Sie Deutschland noch angesprochen haben, ja, also ich habe manchmal den Eindruck, wie gesagt, also seit die Bundeswehr zum Beispiel aus Mali abgezogen ist, seit es die UN-Mission MINUSMA nicht mehr gibt und auch die europäische Trainingsmission EUTM nicht mehr gibt, ist der afrikanische Kontinent auch in diesem Bereich jetzt ein bisschen so, ja, aus dem Blickfeld verschwunden.
Nun gibt es ja vereinzelte Versuche, also auch im Osten Afrikas, im Osten dieses riesigen Kontinents, in Djibouti zum Beispiel irgendwie eine verlässliche Partnerschaft aufzubauen, so mein Eindruck. Und auch hier, also ganz im Westen des Kontinents, im Senegal ja auch. Auch dort gibt es eine Beratermission der Bundeswehr zum Beispiel. Und diese beiden Standorte werden ja auch so ein bisschen gehandelt als mögliche Partnerschaften für die Zukunft, wenn es auch mal eines Tages darum gehen könnte, aus einer Krisenregion Zivilisten zu evakuieren und so weiter. Ist denn aus Ihrer Sicht das noch zu wenig, was man da tut von europäischer, von deutscher Seite aus?
Das ist viel zu wenig. Und vor allem, weil Sie das zum Schluss noch angesprochen haben, diese Logik der Evakuierung zeigt ja schon, das ist wieder nur so ein punktueller oder so ein oh, Afrika oder die afrikanischen Staaten sind die Krisenherde und da brauchen wir irgendetwas. Also das ist kein strategischer Ansatz. Also ein strategischer Ansatz wäre ja, wie wollen wir als Europäer mit unseren afrikanischen Partnern, mit unterschiedlichen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, wie wollen wir dort zusammenarbeiten in unser aller Interesse? Also Sie haben Djibouti angesprochen, also Djibouti, da sind wir jetzt als Deutsche zum Beispiel ja nicht die Ersten. Also ich weise darauf hin, dass Djibouti seit Jahrzehnten ehemalige französische Kolonie, natürlich eine große französische Militärbasis hat, aber mittlerweile auch eine große amerikanische Militärbasis hat, eine große chinesische Militärbasis hat und auch noch viele andere Länder dort mittlerweile präsent sind. Und das hat einen geopolitischen, geoökonomischen, weil man diese Begriffe heutzutage jetzt wieder benutzen darf, Grund. Das liegt eben daran, dass Djibouti direkt am Zugang zum Roten Meer liegt. Also Sie haben Djibouti und auf der anderen Seite Jemen, also die Houthi-Problematik, glaube ich, hatten wir beim letzten Podcast im November mal angesprochen. Und das ist halt kein Zufall. Nur mir fehlt da so ein bisschen ja der Ansatz der Europäer, was tun oder was wollen wir denn da auch? Und genauso, weil Sie gesagt haben, Senegal. Senegal ist historisch gesprochen, wenn Sie so wollen, das Einfallstor zu Westafrika. Sie leben selber in Dakar. Sie wissen, dass die Universität in Dakar zum Beispiel die historisch, also traditionsreichste im frankophonen Westafrika ist, dass Westafrika auch über Dakar in großer Weise versorgt wird. Also zum Beispiel die Straßen nach Mali, über das wir gesprochen haben. Also der wichtigste Hafen wäre jetzt Dakar. Natürlich ist das alles bedeutungsvoll. Nur man muss sich halt überlegen, was will man? Wie will man mit zum Beispiel dem Senegal, wie will man mit Djibouti als Europäische Union zusammenarbeiten? Und welchen Ansatz haben wir da? Und das fehlt mir halt so ein bisschen in der Diskussion in Europa, dass wir diese Diskussion halt gar nicht mal führen, sondern wir tun nur so, als wäre das etwas Punktuelles, wie jetzt eben auch eine sicherlich notwendige humanitäre Hilfe für den Sudan. Aber ja, und dann? Was machen wir dann? Also wie gesagt, Afrika ist unser Nachbarkontinent. Es ist immer wieder interessant, wenn man dann sagt, man hilft punktuell hier und da. Aber nach 5 oder 10 Jahren entsteht ein vergleichbares Problem woanders und man muss dann wieder punktuell oder ganz spontan, so formuliert vielleicht, sich etwas einfallen lassen. Also es wäre vielleicht besser, sich da etwas mittel- und langfristig zu überlegen, wie wir als Europäer dort auftreten wollen.
Sie hatten, das war gut, dass Sie das nochmal uns vor Augen geführt haben, bei Djibouti gesagt, das liegt sozusagen direkt gegenüber von Jemen, also getrennt eigentlich nur vom Meer am Golf von Aden, wo ja die Houthi-Rebellen aktiv sind, Verbündete des Iran. Da liegen jetzt 2 deutsche Marineschiffe und warten auf einen möglichen Einsatz im Persischen Golf in der Straße von Hormus. Im Moment, glaube ich, sind wir davon noch sehr weit entfernt. Aber auch da würden Sie sagen, auch das wieder nur zu punktuell. Also man müsste sich langfristig um Partnerschaften mit Senegal, mit den Sahelstaaten, auch mit Djibouti aus deutscher Sicht bemühen.
Naja, also es geht ja nicht nur um die beiden deutschen Schiffe, die dort vor Ort sind und die ja darauf warten, dass sie eventuell in der Straße von Hormuz eingesetzt werden, um dort die Minen zu räumen, sondern Sie haben recht. Also ich würde jetzt wirklich dafür plädieren, dass man halt sagt, wir als Europäer sind, die Globalisierung gibt es nach wie vor, die ist auch nicht abgeschafft worden durch die ganzen geopolitischen und geoökonomischen Realitäten oder die neueren Entwicklungen, sondern wenn man Geopolitik oder Geoökonomie ja ernst nimmt, also um diese Begriffe jetzt mal zu verwenden, weil sie so ein bisschen en vogue gekommen sind jetzt mittlerweile wieder. Also Geopolitik und Geoökonomie hat etwas zum Beispiel mit Meeres- oder Handelswegen zu tun, mit Seewegen zu tun. Und für uns ist zum Beispiel die Passage durch den Suezkanal und eben auch, um durch den Suezkanal zu kommen, muss man erstmal ins Rote Meer rein. Und das ist eben diese Meerenge bei Djibouti und Jemen, das ist das Bab el-Mandeb. Das ist für uns als Europäer nicht unwichtig aus ökonomischen Gründen. Und natürlich haben wir dort Interessen. Das betrifft aber auch viele andere Dinge. Und wir müssen uns halt nur ehrlich machen als Europäer. Wollen wir uns darum kümmern oder wollen wir es nicht? Ich erinnere nur daran, dass zum Beispiel einer der bekannten Vertreter der neuen Rechten in den USA, Stephen Bannon, mal in einem Podcast so schön gesagt hat, als die amerikanische Marine Luftschläge gegen die Houthis durchgeführt hat, hat er gesagt, so, warum tun wir das eigentlich? Also uns als Amerikaner interessiert doch die Passage durch das Rote Meer überhaupt nicht. Das ist eigentlich eine Aufgabe der Europäer. Und jetzt tun wir das häufig immer so ab, mit Blick auf die Trump-Administration, als wäre das sozusagen diese America-First-Bewegung. Ich weise darauf hin, dass ich diese Diskussionen auch schon vor mehreren Jahren, also mit Vertretern der demokratischen Partei in den USA hatte, die auch immer angemerkt haben, dass die Europäer doch bitte schön mehr tun sollten für ihre eigene Sicherheit und auch für die Sicherheit der globalen Handelswege. Wir haben das immer so ein bisschen abgetan, uns halt darauf verlassen, dass ja, also entweder die Amerikaner es tun werden, also im Zweifel, oder dass es eben schon irgendwie laufen wird. Und es läuft halt dann irgendwann mal nicht mehr. Und diese Debatte müssen wir halt in Europa führen, auch gerade in Deutschland führen. Und die geht eben nicht nur darum, ob wir die Ukraine unterstützen, ob wir im Iran zum Beispiel auf der Seite ja oder nein der USA und Israels mit Blick auf die atomare Bedrohung durch den Iran stehen. Das ist alles eine Debatte, die kann man führen. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, welchen strategischen Blick haben wir denn generell für unsere Sicherheit? Und da geht es eben nicht nur um einzelne Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Ostflanke der NATO mit Blick auf die Ukraine, sondern das ist halt eben umfassend. Das ist nicht nur mit Blick auf die Ukraine so. Und übrigens, um nochmal zurück zum afrikanischen Kontinent zu kommen, weg von der Straße von Hormuz. Ich erinnere daran, dass wir über Jahrzehnte hinweg in Deutschland sehr restriktiv waren, was zum Beispiel die Rüstungsexportpolitik angeht. Wir haben die eigentlich nicht strategisch oder sicherheitspolitisch genutzt. sondern es ging immer nur darum, also alles, was nicht letal ist, geht irgendwie, aber das gepanzerte Fahrzeug mit der 12,7 mm, das liefern wir nicht. Nach 2022 haben mich viele afrikanische Freunde fast schon zynisch gefragt, wie es sein konnte, dass wenn man im Kampf als afrikanische Nation, als afrikanische Streitkraft, wenn man im Kampf mit islamistischen Terroristen steht, dass einem damals erklärt wurde, zum Beispiel eben die Bundesrepublik Deutschland würde keine letalen Rüstungsgüter liefern, sondern eben die berühmten Helme. Sie erinnern sich an die erste Debatte über die 5000 Helme für die Ukraine. Während die Ukraine dann relativ schnell das bekommen hat, was sie braucht, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Und das sind Debatten, die wir führen müssen in Deutschland und in Europa. Also wir können nicht einfach so tun, als wäre das so punktuell. Wir haben jetzt hier die Ukraine, wir haben jetzt hier die Straße von Hormuz. Sondern es muss einen ganzheitlichen Ansatz geben. Wir müssen eine Diskussion führen, die ganzheitlich ist und nicht einfach nur so schnippchenweise, wenn sich eben der Anlass bietet. Ja, leider.
Thomas Schiller war das, Analyst und Consultant mit dem Schwerpunkt Afrika. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Küstner.
Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Astrid Korall
und Kai Küstner.
Make America great again.
Olaf Scholz gemeinsam.
Boah, stopp mal eben. Da wird man ja wahnsinnig. Ich bin Caro vom News Podcast 630 und das ist Mathis.
Hi.
Und wenn ihr bei den ganzen Nachrichten jeden Tag auch manchmal so denkt, ey, den ganzen Mist, den will ich mir eigentlich gar nicht mehr geben, dann haben wir was für euch.
Bei 630 bekommt ihr die Nachrichten mit, die für euch wirklich wichtig sind, jeden Morgen ab 6.30 Uhr.
Und ich schwöre, es ist weder langweilig noch kompliziert. Einfach eintippen 0630.
In ARD Sounds oder der Podcast-App eurer Wahl.